Das Warten der Gerechten bringt Freude. Heute geht das Thema irgendwie so durch. Wir haben gehört, direkt am Anfang schon bei der Anbetung. Es wird nicht immer sofort uns gegeben. Wir müssen oft warten. Auch in der Kindergeschichte haben wir das so krass gehört. Sie warteten und es geschah nichts. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese 10 Tage, die die Jünger gewartet haben, für sie vielleicht eine Qual gewesen war. Jeden Abend legten sie sich ins Bett. Keine Veränderung. Morgens stehen sie auf, tut sich nichts. Und jetzt am Pfingsten, das war ein Fest der Juden, ein Wochenfest, da kamen die Menschen zusammen. Und interessant, Gott hat immer wieder diese Möglichkeiten genutzt, wenn viel Volk zusammen war, um eine besondere Botschaft den Menschen zu bringen. Und so war das auch diesmal. Viele, viele Juden und nicht nur Juden, auch aus anderen Ländern, die Proselyten, die diesen jüdischen Glauben angenommen haben, kamen nach Jerusalem zu diesem Wochenfest. Und das nutzt Gott, um so viel wie möglich den Menschen diese frohe Botschaft zu bringen, ja, um dieses große Ereignis ihnen zu zeigen oder wirken an diese Menschen. Wir können uns noch gut erinnern an die Predigt von Martin am Himmelfahrt, wo er hingedeutet hat, dass Jesus es ganz klar gesagt hat, die sollen sich nicht von Jerusalem entfernen, sondern sollen warten, bis dieser Heilige Geist kommt. Und nun war es soweit. Aber was sollte da eigentlich geschehen? Gott hat etwas Besonderes vor. Es sollte ein gewisser Schnitt hineinkommen in die Menschheit. Es sollte eine radikale Änderung geschehen in den Menschen. Gott wollte, dass alle Menschen es erfahren, was damals in Israel geschah. Das Erlösungswerk wurde vollbracht. Jesus hat alles getan, bis zum letzten i-Tüpfelchen. Das war vollbracht. Nun musste jetzt diese frohe Botschaft, diese fertige, gute Nachricht an jeden Menschen gebracht werden. Aber wie macht man das? Und deshalb hat Jesus auch gesagt, es ist nicht gut, dass ich hier bei euch bleibe, denn ich bin in meinem Körper, in meinem Leib. Ich kann nicht in meinem jetzigen Leib überall hinkommen, um diese gute Botschaft weiterzugeben. Und deshalb ist es besser, dass dieser Heilige Geist gesandt wird und damit der dann allgegenwärtig ist, der da überall die ganze Erde füllen kann und das bis zum jeden Menschen kommen könnte. Und als es dann soweit war, da kam der Heilige Geist herunter. Wir haben es in der Kindergeschichte so plastisch dargestellt bekommen, wie er so herabgekommen ist, erst auf die Jünger und setzte sich wie Feuerzungen auf ihren Haupt. Und danach, nach der Predigt von Petrus, kamen 3000 Menschen auf einen Schlag zum Glauben. Sie haben es erkannt, sie haben es kapiert, worum es hier geht. Sie schlugen sich in die Brust, was sie eigentlich vor ein paar Tagen gemacht haben, dass sie Jesus ans Kreuz gebracht haben, haben geschrien, kreuzige ihn, es tat ihnen alles so leid. Sie bekamen eine Erleuchtung. Und was passierte? Dieser Heilige Geist kam auch in ihre Herzen hinein. Und das Feuer, das breitete sich immer weiter aus. Jeden Tag kamen immer mehr Menschen zum Glauben. Da veränderte sich etwas. Ja, die Menschen veränderten sich. Dieses größte Wunder geschah. Jesus hat sehr viele Wunder getan, als er da war. Aber was war denn da eigentlich Besonderes passiert? Ja, natürlich ist es was Großes, wenn einer blind gewesen ist und er sie gesehen hat. Aber der musste irgendwann mal trotzdem sterben und das war's dann. Nein, das größte Wunder geschah damals an Pfingsten, wo der Mensch im Inneren sich verändert hat. Er wurde eine ganz andere Kreatur. Er wurde ein ganz anderer Mensch, so wie Paulus es später geschrieben hat an die Korinther. Im 2. Korintherbrief lesen wir das 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Es ist sehr wichtig, ihr Lieben, dass wir heute an diesen großes Ereignis gedenken. Gott danken und uns darüber freuen. Doch wie viel wichtiger ist es, dass wir in der heutigen Zeit, ja, in der heutigen Zeit, nicht in der damaligen Zeit vor 2000 Jahren leben. Und dass wir uns persönlich fragen, wie sieht das heute in meinem Herzen, in meiner Gemeinde aus? Bin ich mit dem Heiligen Geist getauft? Wohnt er in meinem Herzen? Bin ich eine neue Schöpfung? Ist das Alte in meinem Leben vergangen? Oder hat sich seit meiner Bekehrung nicht wirklich was verändert? Oder ist es nicht mehr, wie es einmal war? Was ist denn da passiert? Diese Fragen sollen wir uns immer wieder stellen. Da hat sich ein Mann für den Jesus entschieden. Und er war bekannt dafür in der ganzen Umgebung. Das war ein schrecklicher Flucher. Jedes zweite Wort war ein Fluchwort. Der konnte einfach nicht anders reden. Das gehörte einfach zu seinem Vokabular. Und er war auch noch dafür bekannt, dass er in jeder Schlägerei teilgenommen hat. Und die meisten hat er auch selbst verursacht. Und nun hat das Wort Gottes ihn gepackt. Und der Heilige Geist hat ihn erleuchtet. Er hat es verstanden. Er bekehrte sich zu Jesus. Er nimmt Jesus in sein Herz hinein. Er kommt zur Arbeit und die Kollegen, die erkennen ihn gar nicht. Erstmal sieht er ganz anders aus, merkwürdig. Und sein Reden ist total anders. Die gucken ihn an und sagen, Michael, was ist denn mit dir los? Ja, sagt er, ich habe mich bekehrt. Was? Das heißt, du wirst jetzt nicht mehr fluchen, du wirst in keine Schlägereien mehr teilnehmen oder so? Nein. Die haben ihn natürlich nicht abgekauft, dachte er, der scherzt irgendwas. Ne? Und er arbeitete als Schmied. Die haben alles Mögliche angefangen zu experimentieren und versuchten ihn immer wieder zu provozieren, dass er doch irgendwann mal ausrastet. Das kann es doch nicht sein, dass der Mensch von jetzt auf gleich auf einmal ein anderer Mensch wird. Und es klappte und klappte nicht. Bis sie sich etwas ganz Böses einfallen ließen. Er war gerade mal aus der Schmiede hinausgegangen. Die haben schön alles abgepasst. Da haben sie ein dickes Stück Eisen genommen und ins Tiegel hineingeschmissen. Diejenigen, die nicht wissen, was eine Schmiede ist, ja, da wird Eisen geformt. Und aus Eisen werden alle möglichen Werkzeuge gemacht. Und dafür, damit man das Eisen formt, muss man das ganz, ganz heiß machen. Dass das Eisen richtig rot, ja fast weiß wird. Dann wird es sehr weich. Und dann kann man das formen, mit dem Hammer wird das geschlagen und geschmiedet, bis man das eben das gemacht hat, was man eben möchte. Und so haben sie ein dickes Stück Eisen in den Tiegel hineingeschmissen, damit es richtig heiß wird. Und wo es dann richtig heiß wurde, haben sie es dann rausgeholt, mit der Zange natürlich, haben sie es dann hinten abgelegt und schön Wasser ein bisschen drüber gegossen und so, damit das nicht mehr rot ist, aber immer noch furchtbar heiß. Und als er dann reinkam, dann haben sie so getan, als ob sie da irgendwas gearbeitet haben und so. Und sagen sie, Michael, kannst du uns bitte das Stück Eisen geben? Wir brauchen es ganz dringend hier und so. Und der natürlich möchte helfen, packt das mit seinen Händen. Und im selben Augenblick lässt er das fallen, aber es war schon zu spät. Er guckte nur auf seine Hände, alle voller Wunden, verbrannt. Und sie haben schon Abstand genommen, die wussten, wie er schlägt. Er drehte sich nur langsam um und sagte ganz ruhig, das habe ich aber von euch nicht erwartet. Da hat er ihr Herz gebrochen. Da haben sie es ihm endlich mal geglaubt. Michael ist ein anderer Mensch. Ihr Lieben, das kann nur der Heilige Geist machen. Ein Mensch kann sich nicht verändern. Ich glaube, jeder, der hier gerade vor der Kamera sitzt oder vor dem Bildschirm, der weiß das. Wie oft habe ich versucht, dies und jenes und das klappte nicht. Aber wenn ein Heiliger Geist einmal einen berührt, dann wird man zu einer neuen Kreatur. Ein Gegenbeispiel. Da ist eine Schwester, wenn man sie so nennen darf, eine Frau, die gehört zu einer Gemeinde, geht schon viele, viele Jahre in die Gemeinde und sie ist bekannt dafür. Immer wieder ist sie unzufrieden, immer wieder muss sie Recht haben, immer wieder verursacht sie irgendwie Streitigkeiten und es ist sehr unangenehm. Und dementsprechend hat sie sich natürlich auch in der Welt benommen. Und eines Tages kommt eine Frau, eine fremde Frau, zu der Gemeinde, möchte den Pastor sprechen, voll aufgeregt und sagt sie, diese Frau gehört ihr zu eurer Gemeinde? Ja, die werde ich anzeigen. Was ist denn passiert? Wir sind im Bus zusammengefahren, da waren so viele Leute. Sie hat so einen Streit ausgelöst. Sie hat angefangen zu schreien und um sich zu schlagen. Wir konnten sie gar nicht beruhigen, bis sie mich sogar in den Arm gebissen hat. Der Bruder hat versucht, diese Frau zu beschwichten, irgendwie so zu beruhigen. Ja, beruhigen Sie sich, wir werden natürlich Stellung dazu nehmen. Wir werden mit dieser Frau sprechen, wir werden da etwas unternehmen und so. Nein, sie ließ sich nicht davon abbringen, ich werde sie anzeigen. Der Bruder wusste nicht, was er schon tun sollte, um das Ganze hier aufzulösen und irgendwie eine Lösung zu finden, ja. Weil das ist ja auch ein Fleck auf die ganze Gemeinde. Stellen wir uns das vor, das geht in die Presse und oh. Und dann auf einmal sagte er zu ihr, ohne viel darüber zu denken, sagte, stellen Sie sich ja vor, sie wäre ein ungläubiger Mensch gewesen. Sie hätte sie totgebissen. Und das hat irgendwie geholfen, die machte nur große Augen, die Frau. Und wurde dann irgendwie ruhig, tatsächlich. Ihr Lieben, so kann man ein Gemeindeglied sein, so kann man in die Gemeinde, eine Gemeinde zugehören und doch den Heiligen Geist nicht in sich haben. Meine Frage ist dein Leben verändert? Hat sich etwas getan dadurch? Ich möchte heute über drei wichtige Punkte sprechen. Der eine, der hat unmittelbar mit dir, mein Freund, der du Jesus Christus noch nicht kennst und sitzt heute vor dem Bildschirm, hörst dir das an, zu tun. Und die anderen zwei Punkte, die mit unserem, dein Bruder und Schwester, Beziehung zum Heiligen Geist zu tun haben. Der erste Punkt. Es ist ein ganz wichtiger Punkt. Und viele, viele Christen, ganz besonders Christen, Kinder Gottes, stellen sich diese Frage. Was ist Lästerung des Heiligen Geistes? Ist eine schwere Frage. Lästern, was bedeutet dieses? Und dann stellt man sich die Frage, oft kommt man in Zweifeln, habe ich den vielleicht gelästert? Zu wem gehört das? Wie lästert man den Heiligen Geist, dass ich das weiß, dass ich das auch nie tue oder sonst irgendwie? Ihr Lieben, vorab möchte ich schon mal ganz klar sagen, mein Bruder, meine liebe Schwester, ein Kind Gottes, die den Herrn Jesus liebt, kann den Heiligen Geist nicht lästern. Das müssen wir uns mal ganz, ganz fest hinter die Ohren schreiben. Was wird der Heilige Geist tun, hat Jesus schon gesagt, als er auf dieser Erde war. Und das ist ganz ausschlaggebend, dass wir dieses verstehen. Er hat Folgendes gesagt in Johannes Kapitel 16, Vers 8, dass der Heilige Geist wird die Welt überführen oder die andere Übersetzung sagt, die Augen öffnen oder strafen die Sünde. Das heißt, er wird sie überführen, die Welt, von der Sünde. Ich mache eine, unterstreiche das Ganze, der Sünde. Hier geht es um eine Sünde. Von der Gerechtigkeit wird er sie überführen, die Welt, und von dem Gericht. Ah, wenn von der Sünde, dann von welcher Sünde? Und dann sagt er auch weiter, er erklärt das, was das bedeutet, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde. Und das zweite, von der Gerechtigkeit oder Wahrheit, dass ich zum Vater gehe. Davon wird der Heilige Geist die Welt überführen. Und das dritte, er wird die Welt überführen, dass der Teufel, der Widersacher, der Satan, der Durcheinanderbringer, der schon gerichtet ist, der wird sich nicht mehr bekehren, denn der hat die Sünde begangen. Und auch seine Meute, die ganze Dämonenwelt. Und wenn du, mein lieber Freund, an dieser Stelle möchte ich vielleicht einschieben, nicht Buße tust über dein vergangenes Leben und nicht den Herrn Jesus ins Herz aufnimmst, wirst du mit ihm gerichtet werden. Das ist die Botschaft des Heiligen Geistes oder seine Hauptaufgabe überhaupt. Somit wird jeder Mensch durch diesen Heiligen Geist vor die Wahl gestellt, dies Angebot entweder anzunehmen oder sich dem Ruf des Geistes bewusst zu widersetzen, zu widerstehen. Dann hat er keine Entschuldigung mehr. Und wenn du dich dem bewusst widersetzt, verstockst du dein Herz. Wie geschrieben steht, heute, Wenn ihr seine Stimme hört, die Stimme des Geistes, so verstocket eure Herzen nicht. Ein ganz krasses Beispiel lesen wir im Alten Testament. Da möchte ich nur vielleicht zwei hier heute anführen. Eins aus dem Alten und eins aus dem Neuen Testament. Der Pharao. Ach, wir kennen die meisten diese Geschichte, wie das Volk Israel aus Ägypten ausgewandert war oder wurde oder sollte auswandern. Und dann musste der ägyptische König ihnen die Genehmigung erstatten, der musste sie erlauben. Und Gott hat viele Plagen über Ägypten gebracht, eine nach der anderen, bis 10. Und die verschärften sich und wurden immer schlimmer. Und interessant, jedes Mal, wenn eine Plage kam, denn das war das Reden Gottes, das war die Stimme Gottes, zu wem? Zu Pharao, du sollst mein Volk ziehen lassen. Und dann, wo es ihm dann zu schlimm war, dann hat er gesagt, so, ich lasse sie, könnt ihr ausziehen. Und nachher hat er das wieder rückgängig gemacht. Und da steht es ganz interessant, 6-mal hintereinander hat der Pharao sein Herz verstockt. Das ist die Verstockung des Herzens, indem wir die Stimme hören und sie ganz bewusst ignorieren. Und irgendwann mal kommt der Punkt, und er kam beim Pharao beim 7. Mal. Da steht es nicht mehr, dass der Pharao sein Herz verstockte, sondern Gott verstockte das Herz des Pharao. Und dann war vorbei. Denn wenn Gott das Herz verstockt, dann kann es noch so schlimm alles kommen. Dann kann der Mensch nicht mehr es gut machen. Und wir kennen die Geschichte, wie sie ausgegangen ist. Selbst wenn er unter dem Druck, unter dem Gericht Gottes das Volk ziehen lassen musste, letztendlich ist er ihnen doch nachgefolgt. Der hat es trotzdem nicht begriffen und auch nicht begreifen können. Und das ist das Allerschlimmste. So, dass Gott ihn mit seinem ganzen Heer verderben musste im Meer. Und das zweite Beispiel aus dem Neuen Testament, das ist der Stephanus. Nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde und dieses große Ereignis geschah, viele Menschen kamen zum Glauben. Oh, das passte der religiösen Welt der damaligen Zeit gar nicht. Und dann fingen sie an, etwas zu unternehmen, um das Ganze zu stoppen wieder. Um das Ganze zu zerstören. Sie widersetzten sich dem Heiligen Geist. Und als dieser Stephanus eine lange Rede hält und setzt ihnen das noch einmal vor die Augen, die ganze Geschichte des Volkes Israel, wie Gott sie geführt hat und wie Gott diesen Erretter hervorgehoben hat und wie er diesen Erretter in die Welt gesandt hat. Und dann zum Schluss, dann spricht der Tacheles, dann spricht der Klartext und dann sagt er zu diesen Menschen, die ihm gegenüberstanden, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen am Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Merken wir, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Wer waren diese Leute, die er ansprach? Na, das waren dieselben Schriftgelehrten und die Pharisäer, zu denen Jesus sagte, alle Sünden werden vergeben, nur die Lästerung des Heiligen Geistes wird nicht vergeben werden. Damals, als Jesus das zu den Schriftgelehrten sagte, war das nur noch eine Warnung, denn der Heilige Geist war ja noch nicht gekommen. Hier war es aber schon geschehen. Bis zu diesem Punkt wirkt und ruft der Heilige Geist in jeden Menschen. Wenn der Mensch aber ganz bewusst dieses Angebot ausschlägt, hat er kein Verlangen mehr. Er hört seine Stimme nicht mehr. Eine geistliche Starre kehrt ein. Gleichgültigkeit. Für diesen Menschen spielt Gott, Rettung, Ewigkeit keine Rolle mehr. Endgültig tot. Ist das nicht schrecklich? Und niemand kann um diesen schrecklichen Stichpunkt wissen. Wir wissen nicht, wann der einkehrt. Darum komm heute. Komm heute, mein Freund, zu Jesus. Hör auf seine Stimme, auf diese Stimme des Geistes. Wer weiß, ist das für dich heute vielleicht der letzte Ruf? Der letzte? Das letzte Mal? Vielleicht ist jemand unter euch, der Zweifel hat, der sich vielleicht gerade die Frage stellt, ja, wie kann ich das persönlich jetzt wissen, ob es für mich schon vorbei ist? Oder möchte ich mit einer Frage beantworten? Möchtest du noch Jesus aufnehmen? Fühlst du die Notwendigkeit, dass man sich bekehren muss? Erkennst du bist ein Sünder und ich möchte ja gerne, aber durch alle möglichen Umstände irgendwie komme ich nicht durch? Wenn du das hast in deinem Herzen, das ist für dich dann noch nicht zu spät. Komme heute. Wenn du aber ein Kind Gottes bist und strebst danach, Gott zu gefallen, ist das nichts anderes, wenn du diese Gedanken hast, als eine gemeine Lüge des Teufels. Und viele Christen haben ein Problem damit. Wo sie in Zweifel kommen, vielleicht habe ich den Heiligen Geist gelästert. Er verleumdet uns Tag und Nacht vor Gott. Und er versucht, alles zu machen, um uns in diese Zweifel hineinzubringen. Oh, fange gar nicht an, mit ihm zu diskutieren in deiner Gedankenwelt. Nein, tu das nicht. Sage ihm einfach, ich befehle dir im Namen Jesu, fliehe von mir. Denn wir haben von Gott, von Jesus Christus, durch den Heiligen Geist diese Macht bekommen, auf ihn draufzutreten. Ja, mach Gebrauch davon, mein lieber Bruder, meine Schwestern. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 9. Widersteht ihm im festen Glauben. Und Jakobus unterstreicht das nochmal, so flieht er von euch. Du sagst vielleicht, ja, aber mein Glaube ist so schwach. Wenn ich ihm widerstehen muss im Glauben, mein Glaube ist so schwach, was soll ich denn da machen? Da liegt es womöglich an deinen schlechten Beziehungen zu Gott. Vielleicht ist irgendwas verloren gegangen in deinem Leben, was du aufarbeiten musst. Ganz einfach. Woher kommt dann unser Glaube, unser starker Glaube, damit wir ihm auf den Kopf treten können? Jesus hat ihn schon längst besiegt und den Sieg in unserer Hand gegeben. Römer Kapitel 10, Vers 17, da bringt Paulus das auf den Punkt. Unser Glaube, woher kommt er? Der kommt vom Hören. Vom Hören des Geistes ist es im Originalen. Und das Hören kommt von Logos, von dem geschriebenen Wort Gottes. Meine Frage ist, mein lieber Freund, mein lieber Bruder und Schwestern, wann hast du das letzte Mal die Bibel gelesen, studiert? Interessiert dich das? Wann hast du diese innere Beziehung zu Gott immer wieder aufgebaut? Kommen wir zum zweiten Punkt. Für dich und für mich, die wir Jesus folgen möchten, besteht nicht so die Gefahr, den Heiligen Geist zu lästern, nein. Aber da ist ein anderer Punkt, wo wir sehr aufpassen müssen, und zwar vielmehr besteht da die Gefahr, diesen Geist zu betrüben oder den zu dämpfen. Das andere Wort dafür, zu auszulöschen. Ein Kind Gottes steht nicht in der Gefahr, den Heiligen Geist zu lästern, sage ich es nochmal, sondern ihn zu betrüben, ihn traurig machen, ihn beleidigen. Nun wirklich beleidigen, ihr Lieben, oder traurig machen kann man ja eigentlich nur den, der uns wirklich liebt, oder? Epheser Kapitel 4, 30 steht das ganz klar. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Hier sehen wir es, dass dieses kann nur der, der mit ihm versiegelt ist, merken wir, ein Kind Gottes, in dem er wohnt, innen drin. Hier lesen wir auf den Tag der Erlösung. Das heißt, auf die Zukunft sind wir versiegelt mit diesem Heiligen Geist. Wann sind wir versiegelt? In demselben Buch, im ersten Kapitel, können wir nachlesen. Wir sind mit diesem Heiligen Geist versiegelt am Tag unserer Erlösung, als wir Jesus Christus in unser Herz aufgenommen haben, die Wiedergeburt von ihm erlebt haben, die Vergebung der Sünden, kehrt dieser Heilige Geist sofort in unsere Herzen hinein und versiegelt uns. Und wenn er in unseren Herzen wohnt, möchte er aus uns heilige Menschen machen. Deshalb ist jeder Ungehorsam eine Betrübnis dem Heiligen Geist gegenüber. Wir beleidigen ihn damit. Egal, wie klein die Sünde in unseren Augen auch scheint, sie betrübt, sie beleidigt das Herz Gottes. Ja, das des Heiligen Geistes. Wenn wir ihn verletzen, mahnt er uns. Und wenn wir darüber Buße tun, wird die Gemeinschaft mit ihm wiederhergestellt. Ist das nicht herrlich? Ich denke an ein Beispiel, das ich selbst erlebt habe. Eins von vielen muss ich bekennen. Aber das irgendwie kam mir jetzt bei der Vorbereitung so richtig in den Sinn. Das ist bei uns auf Arbeit passiert. Da war eine Arbeit oder ein Vorgang, der eigentlich nicht zu unserer Aufgabe gehörte, sondern zu der Aufgabe der anderen Abteilung. Und ganz besonders, wenn man schon sowieso viel zu tun hat und dann kommt auch noch dieses immer wieder, dass wir das dann ausbaden mussten oder ausbessern mussten, dann hat es mich irgendwo gewurmt. Immer wieder habe ich mich so innerlich aufgeregt. Und da fing das Ganze ja auch schon an. Der Feind kam ran, so ganz langsam, und in mir brodelte das immer mehr. Und irgendwann mal kam es wieder, und der Teufel, der weiß ganz genau, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Situation er einem das unterjubeln kann. Wo ich innerlich nicht wachsam genug war. Wo schon sowieso alles vorgefallen war, schlechte Laune, wie auch immer. Und jetzt kam dieses auch noch und der Meister kommt. Und das Schlimmste ist natürlich, der bittet nicht mehr, dieses zu tun, sondern befiehlt, obwohl es überhaupt nicht meine Aufgabe ist. Wille, das muss noch gemacht werden. Und da irgendwie explodierte ich. Da kam irgendwie dieses Böse heraus und ich habe ihm so mit der Meinung gesagt. Und das war alles andere als schön. Ich war aufgeregt. Meine Betonung, mein Ton war eigentlich so sehr unschön. Und als er dann weg war, verlor ich den Frieden. Friede war weg, die Traurigkeit kehrte ein, die Ruhe war weg und der Geist klopfte an. Ein bisschen später, in dem Augenblick konnte er gar nicht zu mir sprechen, aber ein bisschen später. Was jetzt? Ich bin zum Meister gegangen. Ich habe gesagt, Martin, es tut mir leid, wie ich mich da benommen habe, was ich da gesagt habe. Wir haben das Ganze durchgesprochen. Er hat mir das auch verziehen, gar keine Frage. Und ich ging raus. Ich war so glücklich. Es war so eine Erleichterung, dieser Stein, der fiel vom Herzen. Tun wir aber nicht Buße, ihr Lieben. Oder was noch schlimmer, wir sündigen fortwährend einfach weiter. Distanziert er sich mit seinem Segen von uns. Eine Trockenheit, eine Leere verbreitet sich in unseren Herzen. Keine Freude, kein Frieden, keine Kraft. Das Wort Gottes erfüllt uns überhaupt nicht mehr. Unsere Gebete werden immer kürzer. Ja, sie werden zu einer Tradition. Im Herzen wird es immer dunkler und wir finden keinen Trost mehr. Denn diese guten Eigenschaften und viele mehr, die ich eben aufgezählt habe, bewirkt ja gerade dieser Heilige Geist. Und wenn wir ihn betrüben, zieht er sich mit diesem allem langsam, aber sicher zurück. So ein Christ ist der unglücklichste Mensch auf der Welt. Er hat es geschmeckt, er hat es genossen, er hat die wahre Freude und Erfüllung des Lebens und nun ist alles weg. Ein Mädchen hat sich mal für den Herrn Jesus entschieden, in ihren jungen Jahren, und sie war so glücklich, sie hat begriffen, worum es ging. Jesus hat ihr alle Sünden vergeben, hat sie frei gemacht, der Heilige Geist kehrt in sie hinein und es sprudelt einfach so aus ihren Augen. Und sie wohnte in einem Hochhaus, da so viele Menschen sind und die Menschen da, also besonders die älteren Leute, die kommen dann oft abends, haben sie nicht viel zu tun, setzen sich da auf der Bank vor dem Haus und sitzen, quatschen miteinander. Und wenn das Mädchen dann vorbeikam, entweder ging sie aus dem Haus oder kam wieder nach Hause und sie beobachteten dieses Mädchen. Und sie strahlte so eine Freude aus. Sie war so glücklich. Eines Tages kam der Pastor der Gemeinde da vorbei. Das war keine große Stadt und die Leute kannten ihn. Und dann sprach eine Frau ihn an und sagt, sie ist dieses Mädchen von eurer Kirche. Er sagte, ja. Wieso? Einfach so, wie bestaunen und bewundern sie. Sie strahlt so etwas aus, sie ist so glücklich und so. Aber das Allerinteressanteste, was wir in ihr finden, aus ihren Augen kommen immer wieder so wie Funken raus. Es glänzt so. Verging eine Zeit. Da geht der Pastor wieder da vorbei. Und dieselbe Frau spricht diesen Pastor wieder an und sagt sich, hören Sie mal, was ist mit diesem Mädchen passiert? Wie? Naja, sie glänzt nicht mehr aus den Augen. Sie ist zwar immer noch so freundlich und so, ja, aber der Glanz in ihren Augen ist weg. Der Pastor konnte erstmal nichts sagen, nichts, wir wissen um nichts. Und es hat sich aber eine kurze Zeit später herausgestellt, sie ist in Sünde gefallen, Sünde der Unzucht, und schon war auf einmal alles weg. Ungläubige Menschen, sie merken das. Man ist gelähmt, geschweige noch, ein Zeugnis abzulegen. Denken wir mal an den König David. Er wurde heute schon erwähnt. Ein gesegneter Mann. Ja, von ihm steht ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber das, was er damals getan hat, das ist uns allen zu einem, als Beispiel, als eine Lehre, als eine Lektion dargestellt, damit wir wissen, was für Folgen eine Sünde haben kann. Wie raffiniert hat er sein Vergehen damals versteckt. Das Heer, sein ganzes Heer, seine Helden sind auf dem Feld. Sie kämpfen für ihr Land. Er aber hat einen Roman, würden wir heute sagen, mit der Frau seines Helden. Und als er merkt, dass sie schwanger geworden ist, dann versucht er das Ganze zu verstecken. Das ist ja nicht mehr so einfach jetzt. Der versucht durch Intrigen, durch alle möglichen krummen Wegen, versucht er diesen Helden jetzt erstmal, damit er mit seiner Frau wieder zusammen ist, damit es gar nicht auffällt, von wem dieses Kind wohl ist und alles nicht geklappt hat, dann geht er noch weiter. Merken wir, wie die Sünde einen so wie ein Saug ist, das zieht ihn immer weiter hinein, tiefer. Er bringt diesen Helden um. Auf ganz gemeine Art und Weise. Nur keiner weiß es. Alles schön versteckt. Und als dieser Held vielleicht beerdigt wurde, jetzt möchte ich vielleicht ein bisschen fantasieren, um das Ganze noch besser zu verstecken, vielleicht hatte David da auf der Beerdigung eine tolle Rede gehalten, welche Helden sie haben, ihm alle Ehre erwiesen, das letzte Geleit ihm gegeben, vielleicht den größten Trauerkranz auf die Grabstelle gelegt. Und dann nimmt er auch noch diese Witwe, die schwanger ist, zu sich. Was muss das Volk gedacht haben von diesem König? Was für ein großes Herz hat unser König, nicht wahr? Nur er allein wusste, was in seinem Herzen vorging. Nach langer Zeit, als der Prophet Nathan von Gott geschickt wird und alles endlich mal auffliegt, bricht David zusammen. In seiner Verzweiflung schreit er zu Gott, Psalm 51, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude und dein Heil. Er wusste, wenn er jetzt nicht Buße tut, wird der Heilige Geist ihn verlassen. Er hatte ja die bittere Erfahrung mit Saul. Er wusste, was mit Saul geschah, warum er gefallen war und der Geist Gottes ihn verließ. Und er fiel immer weiter, bis er eines Tages auf sein eigenes Schwert fiel. Das ist das Ende, wenn der Heilige Geist einen verlässt. Ein ganzes Jahr befand sich König David in diesem schrecklichen Zustand. Seine Harfe hing an der Wand. Seine Liederbücher, die bestaubten sich in den Regalen. Er sang keine Lieder mehr zur Verherrlichung seines Gottes. Stattdessen stand seine Sünde Tag und Nacht vor seinen Augen. Und das Allerschlimmste war, dass Gott schwieg und redete nicht mehr mit David. Erst als er die Sünde bekannte, kam Freude und Friede wieder zurück. Betrübt den Heiligen Geist nicht. Oh, wie gefährlich ist das. Schon ganz am Anfang der Bibel lesen wir im 1. Mose Kapitel 6, Vers 3. Die Menschen sündigten, immer mehr sie fielen von Gott ab. Und dann musste Gott auf einmal sagen, mein Geist, das geht immer noch um den Heiligen Geist, soll nicht für immer mit den Menschen rechten. Die andere Übersetzung sagt, soll nicht ewig im Menschen bleiben. Die russische Übersetzung sagt, vom Menschen vernachlässigt werden. Mein Geist soll nicht von den Menschen vernachlässigt werden. Wie wird er vernachlässigt? Ja, wenn man den ignoriert. Ach, der schon. Wir brauchen es nicht. Wir sündigen weiter. Wir gehen so weiter vor, wie wir es bis jetzt getan haben. Luther sagt in der Übersetzung seiner Übersetzung, sie wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen. Und dann zieht sich Gott zurück. Ihr Leben soll 120 Jahre sein, sagt er danach. Darauf baut man gerade, dass Noah 120 Jahre die Arche gebaut hat. Und 120 Jahre mussten sie das sehen, aber sie konnten sich nicht mehr bekehren. Ist das nicht schrecklich? Denn Gott hat sich zurückgezogen. Mein Geist soll nicht mehr verlästert werden. Und niemand außer 8 Personen gingen in die Arche hinein. Dabei haben sie die Möglichkeit gehabt. Wir würden sagen, was für dumme Menschen, hallo? Nein, wenn der Geist Gottes nicht mehr redet, dann ist das vorbei. Oh ihr Lieben, die Konsequenzen können verheerend sein. Gott redet sehr lange. In Liebe, in Geduld. Erst leise, dann immer lauter. Und irgendwann tut es schon weh. So redet er. Selbst wenn er mit uns dann schwere Wege geht, sind es immer noch Liebesabsichten. Vielleicht sind das Krankheiten, vielleicht sind das Finanzprobleme, Eheprobleme, was auch immer. Aber Gott redet. Ja, es geht sogar so weit, dass es mit dem Tod endet. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 29 und 30 lesen wir jedes Mal oder oft lesen wir das, wenn wir zum Abendmahl gehen. Da sagt Paulus diese ernste Worte, denn wer unwürdig, das heißt, wer eine Sünde im Nacken hat, unwürdig isst und trinkt, nimmt teil an diesem Allerheiligsten, am Blut und Leib unseres Herrn Jesus, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwachen und Kranken, merken wir. Das ist das Reden des Heiligen Geistes. Und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Die andere Übersetzung sagt gestorben. Wir gehen zum nächsten Punkt, zum letzten. Den Geist dämpft nicht oder löscht nicht aus. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 19. Nun, wenn wir auslöschen, löschen, das Wort hören, dann denken wir ja automatisch an Feuer, nicht wahr? Und in der Tat sagt Jesus in Lukas 12, Vers 29, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Und wie wünschte ich, sagte er, es wäre schon entzündet. Und als es dann soweit war, kam der Heilige Geist. Wie Feuerflammen, das haben wir heute wieder in der Geschichte gesehen, Zungen auf, den Häupter der Aposteln setzte er sich. Und später auch, oder bei den Jüngern sehen wir das, die nach Emmaus gingen, direkt nach der Auferstehung. Ja? Lukas Kapitel 24 lesen wir, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Was ist das für ein Brennen? Nein, das ist kein physisches Feuer, ist doch klar. Das ist eben dieser Geist, der Heilige Geist, der auf einmal unsere Herzen, unseren Geist entflammt. Man stelle sich nur vor, der Heilige Geist als Person, als göttliche Person, ja Gott selbst, kehrt in unser Herz hinein. Das müssen wir uns mal jetzt durch den Kopf gehen lassen, was da eigentlich passiert. Oh, was hat dieser Geist damals in Jerusalem bewirkt? Ein Feuer entfachte und fegte durch die ganze Welt. Und niemand war imstande, es zu löschen. Christen hörten auf die Stimme des Geistes und verbreiteten das Evangelium, gründeten Gemeinden, erbauten sich gegenseitig. Und weder die religiöse noch die politische Welt konnte dieses Feuer auslöschen wie damals, so auch heute, ja bis heute. Und wenn sogar in dieser Corona-Zeit der Feind es absichtigt, die Gemeinde zu zerstören, damit sie sich gar nicht versammeln. Ich weiß es nicht. dann wird es ihm auch jetzt nicht gelingen. Denn Jesus hat gesagt, ich werde die Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen können. Doch eine Tür oder ein Angriffspunkt hat der Feind gefunden, wie er persönlich einem Kind Gottes und die Gemeinde schaden konnte. Und zwar die eigene Selbstzerstörung durch das Auslöschen des Geistes, der eigentlich ja alles bewirkt im eigenen Herzen. Ja, Paulus schreibt die Gemeinde an, die Kinder Gottes schreibt er an. Denn schon damals standen sie in dieser Gefahr, sich selbst und somit die Gemeinde zu zerstören. Den Geist dämpft nicht, löscht ihn nicht aus, seid vorsichtig. Nun, womit können wir den Geist auslöschen? Es gibt sehr viele Dinge. Wir können die heute wegen der Zeit nicht auflisten. Und ich weiß, durch diese Fragen, die wir heute betrachten, werden viele Fragen bei euch aufkommen, darüber freue ich mich. Wenn ihr nach dieser Predigt nach Hause geht mit vielen Fragen und wird anfangen zu suchen, dann ist das Ziel erreicht worden. Doch alle diese Dinge, womit wir den Geist auslöschen können, die beginnen an einem einzigen Punkt. Und zwar Abflachung und Zerstörung der persönlichen Beziehung mit Gott. Das Schwierigste im Leben, hat jemand gesagt, und ich habe es auch schon mal erwähnt in der Gemeinde, eines Christen ist eine geregelte stille Zeit. Nein, wir werden das Wort stille Zeit nirgendwo vielleicht finden in der Bibel, aber wir wissen alle, was damit gemeint ist. Eine stille Zeit, eine Beziehung, wo wir uns einfach zurückziehen, mit unserem Herrn zu reden. Und Jesus Christus ist uns das beste Beispiel. Und wenn wir ihm ähnlich sein wollen, dann müssen wir auf diesen Punkt ganz besonders Acht geben. Nach dem Trubel des Tages, wo das ganze Volk dann schlafen ging, dann ging Jesus noch lange nicht schlafen. Dann begab er sich irgendwo in die Berge, in die Wüste, in eine einsame Stätte. Was hat er da getan? Auf die ganze Nacht durch sprach er mit seinem Vater. Jesus hat gesagt, wie oft, ich mache nichts von mir, sondern alles, was der Vater mir geboten hat und was er mir sagt. Ja, woher weiß der das dann? Natürlich, er kam aus dem Himmel und wusste vieles. Aber gerade als Mensch hat er ständig diesen Kontakt mit seinem himmlischen Vater und er bekam immer wieder Aufgaben und hat Anweisungen, was zu tun ist. Und das tat er dann. Und von diesem himmlischen Vater bekam er diese Kraft, diese Vollmacht. Als er dann zum Volk rauskam und hat mit ihnen gesprochen, dann konnte er wie ein Bevollmächtigter reden, dass sogar die Menschen staunten und sagen, er redet nicht so wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sondern in einer Vollmacht. Und deshalb konnte er auch die Menschen heilen und konnte Trost aussprechen, konnte in jeder Situation eine Lösung finden. Warum? Ja, weil seine Beziehung mit dem Vater stand. Fest stand. Ihr Lieben, das ist das beste Beispiel. Wie ist unser Gebet zu unserem Gott? Wie ist unsere Beziehung zu ihm? Das Gebet, ihr Lieben, ist eine der wichtigsten drei Säulen, worauf überhaupt unser geistliches Leben steht. Wussten wir das? Schaut mal, was haben die ersten Christen gemacht? Die feiern heute Pfingsten. Da müssen wir auch wissen, was die ersten Christen gemacht haben, danach, wo sie sich bekehrt haben, wo sie zu Jesus gekommen waren. Täglich kamen zum Glauben und da steht in Apostelgeschichte 2, Vers 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in Gemeinschaft und Brotbrechen und im Gebet. Lehre der Apostel, Gemeinschaft mit Brotbrechen und das Gebet. Drei Säulen. Auf diesen Säulen stand ihr Glaube. Und egal, welche Säule wir da wegnehmen, und wir wollen heute nur auf das Gebet vielleicht darauf eingehen, wenn wir diese Säule wegnehmen, dann fällt unser Haus zusammen. Wie gehst du, mein lieber Bruder und Schwester, morgens aus dem Hause? Wann hast du das letzte Mal so von ganzem Herzen für die verlorene Welt gebetet? Wann hast du das letzte Mal Gott angefleht, dir eine Gelegenheit zu geben, jemanden von Jesus zu erzählen. Deinen Kollegen, deine Mitschüler, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Verwandten, deine persönlichen Kinder oder dein Bruder oder deine Schwester. Oder hörst du diese Stimme schon lange nicht mehr? Da war eine Schwester. Schon vor längerer Zeit passiert, da gab es noch keine Telefone, keine Handys sowieso, da musste man vieles mit Briefen erledigen. Und sie hatte einen Bruder, der war ungläubig und wohnte sehr weit von ihr, sie haben wenig Kontakt. Und eines Tages steht sie dann so gerade in ihrer Waschküche und bügelt so die Wäsche. Einmal hört sie eine Stimme, es kommt so ihr als Gedanken in ihrer Welt. Wir sagen ja immer, wir denken oder ich habe gedacht. In Wirklichkeit ist oft der Heilige Geist, der das dann klopft, ja, und etwas sagt. Und ihr kam ihr Bruder in den Sinn, wie lange habe ich schon eigentlich für ihn nicht gebetet? Das muss sich ändern. Ich muss anfangen, für ihn wirklich zu beten. Heute Abend werde ich ganz intensiv anfangen, für ihn zu beten. Auf einmal klopft diese Stimme lauter und sagt, nein, bete jetzt. Okay? Jetzt bügele ich das Hemd bis zu Ende, sagt sie, und dann werde ich für ihn beten. Nein, bete sofort. Es war auf einmal so laut, sie zog nur den Stecker aus der Steckdose und stellte das Bügeleisen zur Seite, fiel auf die Knie und fing an, für ihren Bruder zu beten, der ungläubig ist. Sie wusste nicht, was los ist. Und sie hat für ihn gebetet, Herr, du weißt, wo er ist, wie es ihm geht, du weißt, er kennt dich noch nicht und was mit ihm vielleicht jetzt los ist, weiß ich alles nicht, aber rette seine Seele. Sie stand vielleicht eine halbe Stunde auf den Knien und betete für ihren Bruder, bis dann eben Ruhe und Friede in ihr eingekehrt ist. Sie konnte sich das Ganze nicht erklären, was passiert ist. Sie schrieb aber einen Brief unverzüglich an ihren Bruder. Zeit später kam ein Brief zurück. Natürlich hat sie auch beschrieben, wann das war, welchen Zeitpunkt das war, hat sie alles so beschrieben, wie es war. Und tatsächlich, als der Bruder dann den Brief zurückgeschickt hat, stand da drin, ja Schwester, genau in derselben Zeit war ich auf dem See und das Wasser war so kalt, dass ich Krämpfe bekam, ich war weit weg vom Ufer und ich kämpfte um mein Leben, ich bin da fast ertrunken. Ich weiß es bis heute nicht, das war ein Wunder, dass ich überhaupt da rausgekommen bin. Wir würden vielleicht sagen, ihr Lieben, naja, Gott wird ja das irgendwie trotzdem, er weiß ja doch, er ist ja nicht an Zeit gebunden, es ist ja doch Schlimmes dran, er könnte ihn das retten, weil er wusste, dass die Schwester jetzt abends sowieso für ihn beten würde. Oh nein, ihr Lieben, solche Fälle gibt es so viele, wo Gott einem sofort auf die Knie zwingt, wo er einem sagt, bete jetzt dafür. Er ist auf unsere Gebete angewiesen. Natürlich kann er alles machen. Der kann auch ohne uns die ganze Welt regieren und er braucht uns gar nicht. Und doch möchte er mit uns arbeiten. Wenn wir wüssten, was eigentlich in dieser Welt, in dieser Geisteswelt passiert, wie der Feind versucht, die Kinder Gottes kaputt zu machen und Gott braucht unsere Gebete, um ihn zu bekämpfen. Es gibt viele Christen, die kennen so etwas gar nicht. Liegt es eventuell nicht daran, dass man zu seiner Zeit den Heiligen Geist immer wieder ausgelöscht hat? Er hat ja gesprochen. Natürlich tut er das. Und wie schrecklich muss das sein, wenn wir schon lange Zeit kein Verlangen mehr haben, für die Menschen, die Gott nicht kennen, zu beten. Das spricht davon, dass wir diese Menschen absolut nicht lieben. Die sind uns einfach egal. Wir würden jetzt vielleicht sagen, nee, ganz egal sind ja uns die nicht. Aber was ist das denn? Wenn sie uns nicht egal sind, dann müssen wir doch wissen, die gehen in die Hölle. Dann müssen wir doch so wissen, dass der morgen vielleicht in einem Unfall oder sonst noch was Herzinfarkt sonst stirbt. Was dann? Wie setzen wir uns vor Gott ein für diesen Menschen? Da kommt eine Frau zu einem Pastor. Ist voll traurig bis zum geht nicht mehr. Weint und sagt, ich möchte, dass sie für mich beten, ich habe den Frieden verloren schon lange Zeit, ich fühle mich so schlecht und das ist doch bei mir sich ändert. Ja, dann wollte der Pastor etwas mehr wissen, sagt er, vielleicht können Sie mir erzählen, wodurch haben Sie das verloren, was ist passiert? Und ja, vor einem Jahr ist Ihr Hund gestorben. Und was sie vermutet, dass ihr Schwiegersohn den umgebracht hat. Und dem kann sie nicht vergeben. So, Wie? Haben Sie es gesehen, dass er den umgebracht oder getötet hat? Nein, aber ich vermute es sehr stark, weil er oft sehr grob mit ihm gesprochen hat. Merken wir, was hier eigentlich abgeht? Und deshalb ist sie so traurig, sie kann nicht vergeben. Dann sagt der Bruder, ist der Schwiegersohn dann gläubig? Ach nein, das interessiert ihn gar nicht und so. Ist ihre Tochter dann im Glauben? Nein, Gott interessiert die überhaupt nicht und so, ja. So richtig nicht achtend hat sie das hingesagt. Das heißt, das war ihr eigentlich gar nicht, das war gar nicht relevant. Das war ihr egal. Aber der Hund! So weit kann ein Christ kommen, falls er überhaupt ein Christ gewesen ist, dieser Mensch, dass man den Heiligen Geist auslöscht. Und dann ist allem egal. Man lebt vor sich her. Herr, mach mich bereit auf dein Kommen, wenn wir überhaupt beten. Von welcher Liebe, Mitleid kann dann noch die Rede sein? Jesus sagt, dass wir die Feinde lieben sollen. Sie segnen, für sie beten. Und hier geht es um die eigenen Kinder. So weit kann man kommen, wenn man den Geist, falls man mit ihm überhaupt versiegelt war, ja, auslöscht. Das letzte Beispiel, und damit möchte ich dann schließen. Ein junges Mädchen hat sich für Jesus entschieden, war glücklich, ging in die Gemeinde, hat teilgenommen in der Gemeinde. Aber wie es dann so oft ist, wenn dann jungen Mädchen 12, 13 Jahre alt werden, dann lockt die Welt Freundinnen und da geht man immer weiter ab. Und nicht von ungefähr sagt die Bibel, schlechte Gesellschaften verderben gute Sitten. So war es auch mit diesem Mädchen, sie ging immer weiter weg, die Gemeinde interessierte sie immer weniger, immer mehr hat sie ausgelassen und hat dann eben anderes unternommen. Die Mutter hat es natürlich als erstes gemerkt, sie hat so viel für ihre Tochter gebetet und hat sie ermahnt immer wieder und gesprochen zu ihr. Nichts. Es ging immer weiter, Diskos und alle möglichen Veranstaltungen besuchte sie. Und eines Tages kam sie nach Hause, ihr ging es so schlecht. Sie hat auch ihren Freunden mitgeteilt, wie schlecht es ihr innerlich geht. Eines Tages kommt sie nach Hause spät, geht ins Bett, kann nicht einschlafen. Auf einmal schreit sie los. Mama, Mama, komm schnell zu mir, bring die Bibel mit. Die Mutter steht auf, was ist los? Ja, bring die Bibel. Und sie hat eine Stimme gehört in ihr, dass nur die Schriftstelle angesagt wurde. Lies aus Hesekiel Kapitel 7, Vers 3. Was da drin stand, wusste sie selber nicht. Die Mutter holt diese Bibel, macht sie auf und liest. Und da steht Folgendes. Nun wird das Ende über dich kommen. Und ich will meinen Zorn gegen dich entfesseln. Und dich nach deinen Wegen richten. Und ich will alle deine Gräuel über dich bringen. Kurz darauf schreit die Tochter noch einmal auf und stirbt. Ich möchte niemanden Angst machen. Und doch, wenn ich es könnte, würde ich es. Wenn wir endlich mal Angst bekommen und uns fürchten vor dem Zorn Gottes. Nein, Gott ist nicht nur Liebe. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und er lässt seinen Geist nicht verlästern in alle Ewigkeiten. Alles hat bei Gott seine Zeit. Mein Freund, willst du nicht heute alles mal gut machen? Willst du nicht heute, solange dieser Heilige Geist noch zu dir redet, auf die Knie fallen? Entscheide dich, nimm ihn an. Denn immer und ewig wird's nicht gehen. Ich wünsche dir viel Kraft und Gottes Segen. Und ich bete für dich.